Wisst ihr der Unterschied zwischen einem Formel-1-Rennen und einem Gottesdienst? Im Formel-1-Rennen, da versuchen die Teilnehmer pünktlich im Gottesdienst im Ziel zu sein. Im Gottesdienst ist es andersrum, gell, manchmal. Ja, nee. Wir sind alle, denke ich, zeitig da. Ist großartig. Der Witze noch nicht genug im Gottesdienst. Die Predigt zieht sich wie Gummi, da tönt es aus der letzten Reihe lauter. Nach dem dritten Zwischenruf dieser Art dreht sich ein Zuhörer um und fragt, können Sie den Pfarrer nicht verstehen? Nein, sagte der. Dann danken Sie Gott und verhalten Sie sich ruhig. Also mein Wunsch für heute Morgen wäre schon, dass ihr mich heute Morgen versteht. Also wenn ich eine Bitte habe, dann diese. Denn unser Thema heute lautet, warum eigentlich Kirche? Und ja, innerlich bewegt und da drauf gekommen bin ich auch dadurch. Ich war da in einer Veranstaltung mit meiner Frau zusammen. Da ging es, es war so eine Veranstaltung vom Bürgermeister in Rudersberg. Volle Halle, alles da, er war neu. Und wir saßen recht hinten und da war der Pfarrer neben uns, der evangelische Pfarrer. Und dazwischen war ein Platz frei und da saß in diesem freien Platz eine Frau, die sich neben dem Pfarrer setzte. Zwischenzeitlich hat der Bürgermeister sich bedankt, bei allen Vereinen bedankt, bei der Feuerwehr und bei was weiß ich, bei wem allem, unter anderem auch bei den Kirchen. Und dann sagte sie zu dem neben ihr sitzenden Pfarrer, ohne zu wissen, dass er ein Pfarrer ist, sagte sie, ich hab's nicht so mit der Kirche. Es war uns mega peinlich. Aber dabei habe ich mir gedacht, ja, die mit der Kirche ist heute nicht mehr allzu weit. Und deswegen greife ich das Thema dringend auf. Die Frage ist tatsächlich heute Morgen, warum Kirche? Geht doch eh keiner hin. Kann man rein statistisch betrachtet wirklich so sagen. Was sagt Jesus und die Bibel zur Kirche und Gemeinde? Und kann ich in einer Gesellschaft, in der sich eh keiner mehr festlegen will, überhaupt das Thema aufgreifen? Wisst ihr, heute macht ja jeder sein Ding und keiner ist mehr geneigt, sich irgendwo zugehörig fühlen zu wollen. Das macht den Menschen grundsätzlich ein Problem. Und ja, um die Kirchenabstinenz noch ein bisschen auf die Höhe zu treiben, ein Satz, den ich gelesen habe. Feierlich heiraten kann man heute auf dem Standesamt. Krankenpflege betreiben private Anbieter. Für die Armenfürsorge haben wir ein staatliches Sozialsystem. Die Tradition pflegt man genauso in den Vereinen. Kultur gibt's reichlich im Theater. Und für die Kunstgeschichte kann ich ins Museum gehen. Den Zusammenhalt fördert die Freiwillige Feuerwehr. Geselligkeit finde ich in dem Sportverein. Unterhaltung bietet Internet und Fernsehen. Und wer Trost und Hilfe braucht, sucht heute nicht mehr den Pfarrer auf, wie früher, sondern den Psychotherapeuten. Warum also Kirche? Ist doch alles abdeckt. Eigentlich unsinnig, Kirche zu haben, sollte man meinen. Schon steil. Und wenn das Gedankenexperiment, also ich hätte euch fast dazu einladen, in Göppingen mal das Experiment zu machen, fragt mal Leute spontan auf der Straße, was ihnen zur Kirche einfällt. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an Kirche denken? Fragt mal so die Leute. Und ich möchte euch fast verheißen, dass sie euch sagen werden, an Missbrauchsfälle, Kirche, also ganz schräge Geschichte hier. Andere werden sagen, an Langeweile, denken sie, oder an völlig überholt. Kirche hat in unserem Land mittlerweile kein so gutes Image mehr. Auch im Vilstal nicht. Dass es doch irgendwie so etwas wie Gott gibt, das glauben die Menschen ja schon noch. Und es treibt manchmal total seltsame Blüten, was die Menschen heute glauben. Also, und der Sache da im Gespräch auf den Grund geht, da verwirbelt es einen manchmal dann schon. Im Online-Portal vom Stern habe ich mal danach gelesen, da antwortete eine Sibi 78 zum Thema Kirche. Wir brauchen weder die Kirche noch andere klerikalen Sekten. Ich glaube an Gott, frecherweise so völlig ohne Kirche. Warum also Kirche? Warum also Kirche? Die Sache ist interessant und ist herausfordernd, vor allem für uns als Kirche, als Gemeinde. Ich habe mir drei Gründe dazu ausgedacht und ich muss euch gestehen, zum Thema Kirche, also das ganze Fach heißt dann Ekklesiologie, schlecht auszusprechen vor schwäbischem Mund. Das Thema Kirche, da hat man im Studium ein ganzes Semester drüber. Und ich habe heute Morgen keine Chance, ein Semester in eine Predigt zu packen. Und wenn du heute Morgen sagst, also Matzke, du hast heute Morgen zum Thema Kirche aber auch nicht alles gesagt, dann hast du vollkommen recht. Hast vollkommen recht. Kann ich nicht heute Morgen alles dazu zu sagen. Aber doch, wenigstens drei Gedanken möchte ich euch heute mitgeben. Warum Kirche? Der erste Gedanke von mir ist der, weil sie Gottes gute Idee ist. So banal und einfach. Es ist Gottes gute Idee. Wobei das Wort Kirche im Neuen Testament gar nicht vorkommt. Das erschreckt uns jetzt vielleicht spontan. Das Wort Kirche kommt im Neuen Testament nicht vor, aber etwas kommt ständig vor. Das Wort Gemeinde. Paulus schreibt ja immer an die Gemeinde zu Ephesus und Korinth und so weiter. Das Wort Kirche entstand erst später in der werdenden Gemeinde, in der werdenden Kirche, griechisch Kyriakon, und bedeutet eigentlich, und da ist es spannend zu hören, was es bedeutet, zum Herrn gehörend oder Haus des Herrn. Das bedeutet dann später der Name Kirche. Aber die biblische Bezeichnung ist eigentlich Gemeinde, nicht Kirche. Paulus beschreibt Gemeinde und Kirche, wie er so oft tut, in Bilder. Um was verständlich zu machen, brauchen wir mal ein Bild dazu. Und er schreibt, wir sind ein Tempel oder der Tempel, also das Haus des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Also in ein Haus, in ein Tempel kann man ja rein und raus gehen. Ich will bei ihnen wohnen. Also er macht es hier bildlich. Das bedeutet, wir Christen sind Kirche. Wir Christen, so wie wir heute Morgen da sind, wir sind Gemeinde, wir sind Tempel eigentlich, lebendige Steine und Haus des Herrn. Und Petrus geht weiter und sagt, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus bauen. Also beide, Petrus und Paulus, die beschreiben Kirche und Gemeinde als ein Haus, als ein Tempel, als eine Räumlichkeit. Das ist hochinteressant. Und das Spannende ist, dass dieser Text aussagt, dass Gott da gegenwärtig ist. Wobei nicht ein Kirchengebäude natürlich aus Stein gemeint ist, das ist uns alle klar, sondern ein lebendiges Gebäude aus Menschen. Menschen, die sich von Gott zusammenfügen lassen als lebendige Steine zu einem großen und lebendigen Haus, in dem Gott wohnen, handeln, sichtbar werden kann und will in dieser Welt. Das ist Gemeinde, das ist Kirche. Lebendig, wenn wir so eine Mauer anschauen, hier in der ersten Folie haben wir ja eine Mauer gesehen. Und dann sieht man sehr, sehr gut und sehr deutlich, da müssen wir nicht mehr einblenden, die Mauern, die Steine sind ja übereinander verschoben. Und dadurch bekommen sie ihre Statik. Wird man Steine einfach nur übereinander, dann wird man sie leicht umschmeißen können. Aber durch das Verzahnen, durch das Miteinander bekommt die Mauer eine Statik. Das Lebendigsein, dieses Eingefügtsein in die Mauer, in dieses Gebäude, durch dieses Ineinandergefügtsein bekommt das Ganze ihre Stärke, ihre Statik, ihre Festigkeit. Das Miteinander bringt uns weiter. Und der Heilige Geist hält den Bau zusammen. Der Heilige Geist ist sozusagen der Mörtel, der Schwäbisch gesagt, der Speis, der die Steine zusammenhält. Also wir selber sind der Ort, wo Gott Wohnung nimmt in dieser Welt. Denkt einmal für eine Sekunde darüber nach. Wir selber sind der Ort, wo Gott Wohnung nimmt in dieser Welt, in Göppingen, im Stauferpark hier. Jesus ist der Eckstein. Einen anderen Grund kann keiner legen als Christus, steht in Korinther 3,11. Anderen Grund, anders Fundament kann keiner legen als Christus. Es ist Gottes Idee also, auch weil er sagt, ich möchte nicht nur durch euch in der Welt wohnen, gegenwärtig sein, wirksam sein, sondern es ist noch ein anderes, das uns auf Gottes Idee hinweist. Der dreieinige Gott selbst ist eigentlich ein Bild, ein Hinweis darauf, wie er schon von sich aus tickt, von sich aus denkt und von sich aus ist. Nämlich im Plural, in Gemeinschaft. Gott selbst ist in sich eigentlich Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist das, was uns immer wieder herausfordert. Gott erschafft nun ein Abbild seiner selbst, nämlich Gemeinschaft. Er schafft ein Abbild seiner selbst im Menschen. Und er sagt, ihr sollt auch untereinander Gemeinschaft haben, wie auch ich Gott in Gemeinschaft bin. Es beginnt im Alten Testament schon, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ganz vorne fängt schon an, Aufruf zur Pluralität, zum Miteinander. Daher ist Kirche Gottes Idee und auch ein Abbild seiner selbst. Ein weiteres griechisches Wort ist das Ekklesia. Das bedeutet, das habe ich vorne schon in dem Unterrichtsfach angedeutet, aber es bedeutet Volksversammlung. In der Antike war ja so Vorformen der Demokratie heute schon in Griechenland. Da haben sich immer wieder Menschen zusammengefunden, um irgendeinen Sachverhalt zu diskutieren. Und da sind sie zusammengekommen als Ekklesia, als Volksversammlung. Das Wort wird aufgegriffen in der Bibel. Auch da geht es immer um keinen Club von Solisten. Kirche ist nie ein Club von Solisten, sondern immer als eine Volksversammlung. Nochmal die Frage, kann man Christ sein, ohne in der Kirche zu sein, ohne in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde zu sein? Ich meine, nein. Die Antwort ist einfach, um im Bild zu bleiben, kann ein einzelner Stein ein Haus sein? Geht nicht. Es wird immer nur ein Stein bleiben, kein Haus. Kann ein einzelner Stein ein Tempel darstellen? Wird ein kläglicher Stein bleiben, aber kein Tempel. Ein Gebäude besteht immer aus vielen Steinen, eine Volksversammlung immer aus vielen Menschen. Und als Christ sind wir und bist du ein Baustein im Haus Gottes, in der Welt, und wir repräsentieren quasi das dann Tempel, das Haus Gottes, und Jesus ist unser Eckstein. Und noch etwas an dem biblischen Bild ehrt uns doch gewaltig. Wenn Paulus das Bild benutzt vom Haus und vom Tempel, dann spricht er nicht vom Gartenhäusle. Versteht er? Sondern von etwas Mächtigem, von etwas Großem, von etwas Ehrwürdigem. Wir als Gemeinde, wir fühlen uns manchmal als kleiner Haufen. Die kleine Herde steht da manchmal auch drin. Das sind wir nicht. Wir sind kein Gartenhäuschen Gottes, wir sind der Tempel Gottes. Das möchte ich euch heute Morgen definitiv zusagen. Das ehrt uns. Das ist gewaltig, das ist großartig, aber es ist auch herausfordernd, das gebe ich zu. Die Frage ist, möchte mir dazugehören? Bitte kein Missverständnis, da geht es mir nicht zuallererst darum, jetzt Werbung für den EFG zu machen oder für die Evangelische Kirche oder für die Katholische. Nein, nein. Wir gehören zur Gemeinde des Herrn zunächst einmal. Zu großen Gemeinden, erst in zweiter Linie, brauchen wir die Organisation wie die EFG, die uns hier dient. Aber zunächst ist es mal zweitrangig. Es geht nur nicht ohne Kirche, ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft, ohne Gottesdienst und andere Christen, aber später mehr. Wenn wir lebendige Steine sind, dann bedeutet dies doch, wir Christen verkörpern Gott in der Welt. Wir sind zu einem Ziel hin geschaffen. So hat uns Gott geschaffen, zu einem Ziel. Wir haben von Gott Gaben, Talente, Persönlichkeit bekommen, um Gott in dieser Welt sichtbar zu machen. Ganz individuell, jeder auf seine Art. So ist Gott, dass er uns benutzt, jeder auf seine eigene Art, um selber präsent zu sein. Gewaltig. Nie können wir nur Karteileichen in irgendeiner Verwaltung sein. Es geht gar nicht. Verstehe nicht, dass es so viele evangelisch-katholische Christen gibt, die sind irgendwo eingetragen, abgeheftet. Und dann ist gut. Und dann irgendwann, wenn sie dann sterben, dann kommt dann der Pfarrer vorbei. Aber das ist aber das Einzige. Es geht hier um mehr als um Karteileichen. Jesus geht so weit und sagt, ihr seid wie ein Licht, wie ein köstliches Salz in dieser Welt. Es macht also nicht viel Sinn zu sagen, ich glaube an dich Gott, aber nicht an deine Idee Kirche. Kirche hat eine Wirkung, die nicht verborgen bleiben kann. Das ist das, was uns Jesus und Gott über die Wirkung von Christen sagt, von Gemeinde sagt. Licht ist gerade in der Herbst- und Winterzeit ja was Schönes, was unheimlich Schönes. Wenn so früh Nacht wird, ja, warst du trübsinnig, wenn du schon um 16.30 Uhr schon langsam der Himmel zuzieht. Aber Licht erhellt den Tag, macht uns wieder froh, gibt uns Orientierung und tut der Seele gut. Und mit dem Salz ist nicht anders. Ich bin schon mal auf einer Grillparty ohne Salz gewesen, das Fleisch möchte ich nicht essen. Salz macht auch das beste Filet erst dann genießbar, wenn es gut gesalzen ist. Wir als Gemeinde, als Kirche, wir sind dazu da, um in Göppingen, um hier in unserem Umfeld wirklich der Segen Gottes für die Menschheit zu sein. Licht und Salz. Allerdings, was Menschen manchmal aus Gottes Idee gemacht haben, das gebe ich zu, das ist manchmal ein richtiger Jammerhaufen, das ist wahr. Seine Idee von Kirche ist manchmal von uns nicht als gute Idee rübergebracht worden. Da wurde so manches Essen versalzen und so manche Person verbrannte sich dabei die Finger. Zu kritisieren gibt es viel himmelschreiendes Unrecht. Nicht nur in der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen. Gibt es auch viel Irrtum, Versagen, Dummheit. Aber das hebt nicht auf, dass Kirche Gottes Idee, Gottes gute Idee ist. Nur weil manche Menschen, die seine Idee pervertiert haben, schlecht gemacht haben. Es hebt nicht auf, was Gott gedacht hat und gewünscht hat, was wir sein sollen. Wir wollen lieber als Gemeinde darauf achten, und das, da schlage ich an meine Brust, dass ich es besser mache. Dass ich als Christ es besser mache in meinem Umfeld, dass ich besser mit Menschen umgehe, dass ich dicht dranbleibe an der Idee Gottes, die er von Kirche hat. Denn wir Christen, und das ist mir bewusst, verkörpern Gottes Idee von Kirche in dieser Welt, und es beginnt immer bei mir. Wie ich mit dem Bruder umgehe, wie ich mit der Schwester umgehe. Weiter Gedanke. Warum Kirche? Weil sie den Glauben stärkt. Ganz einfach. Wir, Matthias und ich und meine Frau, wir zählen da zur Pfingstgemeinde. Und Pfingstgemeinde hat sich ja so auf die Fahne geschrieben, da die Kraft des Heiligen Geistes neu zu predigen, neu ins Bewusstsein zu rücken. Soweit. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes, den Gott an Pfingsten geschenkt hat, da ist tatsächlich etwas passiert, was die Jünger verändert hat. Etwas passiert, das man auch kurz gesagt dann nennt, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde, wenn wir schon beim Thema sind. Die Geburtsstunde. Also ein kleiner, frustrierter Haufen von ein paar ängstlichen, verschüchterten Typen, habe ich mir aufgeschrieben, wurde die Keimzelle einer weltumspannenden Bewegung, die seit 2000 Jahren unterwegs ist, Menschen mit einer Botschaft erreicht, die immer noch begeistert. Startschuss war am Pfingsten durch seinen Heiligen Geist. Wie sah aus, dieser Kirchenstartschuss? Lesen wir mal kurz. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren alle, die zu Jesus gehörten, beieinander. Auch hier wieder im Plural, wie der Matthias vorher auch dringend erwähnt hat. Im Plural, ein Wir. Und sie waren beieinander, sie hatten Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft, interessanterweise, wurden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ist kein Zufall. Gottes Geist kommt in Gemeinschaft. Unser Glaube ist natürlich eine persönliche Beziehung zu Gott, keine Frage. Und wir empfangen auch den Geist Gottes immer auch persönlich. Aber trotzdem, seine große Kraft, die Ausgießung des Geistes, ist ein Plural hinein in die Gemeinschaft geschehen. Es heißt in der Schrift, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Zwei oder drei, nicht wo einer versammelt ist nur, sondern wo zwei, das drückt dieses Plural aus. Und hier war Glaube damals nicht und heute ist es auch nicht, nie Privatsache. Privat, das lateinische Wort privatus, das bedeutet ja abgesondert, getrennt, für sich bestehend. Wie kann Glaube privat sein? Wie kann er das sein? Ich schätze unseren Altbundespräsidenten Weizsäcker sehr. Ich bin immer mal zufällig mal begegnet als Musiker, aber reiner Zufall. Ich schätze den Mann, großartig, aber als er auf den Glauben angesprochen wurde, hat er gesagt, das ist meine Privatsache, darüber rede ich nicht. Großer Mann, aber hier, denke ich, da hat er einen Nachholbedarf gehabt. Glaube kann nie Privatsache sein, weil er nie abgesondert, getrennt und für sich alleinstehend sein kann. Aus biblischer Sicht ist Glaube niemals Privatsache nur. Wenn jemand sagt, Glaube ist meine Privatangelegenheit, dann entspricht es leider nicht dem Tenor der Bibel. Gemeinde ist Gemeinschaftserlebnis, immer auch Teamwork. Der Grund ist klar, als Einzelner dastehen, das schwächt uns. Es ist Taktik des Gegner Gottes, uns zu Einzelpersonen zu machen. Ich bin so froh, dass die EFG als Gesamtgemeindebewegung, nicht nur in Göppingen hier, Wert drauf legt, auf das Miteinander. Die haben das erkannt, ihr habt das erkannt, dass man da was dagegen tun muss. Es ist Taktik, nämlich des Gegner Gottes, des Teufels, uns zu Einzelpersonen zu machen. Antike Kriegsheere, die hatten ja immer die Strategie, angefangen auch, war ganz früher mit den Griechen, mit den Persern, mit den Babyloniern schon, die haben immer eine Strategie gehabt, den Gegner zu vereinzeln, denn dann konnten sie ihn schlagen. Kleine Gruppen sind schlagbar. Aber Asterix-Leser, die wissen ja mehr. Da haben wir noch ein Bild. Kennt ihr das, wer Asterix-Leser hat? Es ist römische Taktik gewesen, sich zusammenzuscharen und sich dadurch gegenseitig Deckung zu geben, sich dadurch gegenseitig zu schützen. In der Heeresaufstellung der Römer konnten sie sich so gegen die wilden Goten und Germanen wehren. Sie waren ihnen militärisch strategisch überlegen. Warum braucht es also Gemeinde und andere Christen? Weil unser Glaube dadurch gestärkt wird. So, es gibt eine Panzerung, so wie dieser Schildpanzer. Es gibt ein Wort von Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinschaft, übrigens sehr lesenswert. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Wir brauchen einander. Wenn wir manchmal selber auch in Zweifel kommen, das ist natürlich. Und da brauchst du den Bruder, da brauchst du mal den Matthias, der in mein Leben reinspricht und mir Mut macht. Und dann ist sein Wort lauter und stärker in meinem Herzen als mein eigenes. Es braucht Gemeinschaft. Es gibt eine kleine Geschichte, denke mal, sie ist relativ bekannt. Ein Mann, der seine Begeisterung verloren hatte, traf einen weisen älteren Christen. Sie saßen an einem offenen Kamin. Der alte Mann sagte kein Wort, sondern ging zum Feuer, nahm eine rotglühende Kohle heraus und legte sie beiseite. Noch immer schwieg er. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Kohle ihre Glut verloren. Anschließend legte er sie wieder zurück ins Feuer. Nach kurzer Zeit glühte sie wieder. Ein Christ ohne Gemeinde und Kirche ist wie eine Kohle, die aus dem Feuer genommen ist. Die Gefahr, dass sie schnell kalt wird, ist groß. In der Glut bleiben, im Feuer bleiben, hält sie warm, hält sie glühend, hält sie wärmend. Lass uns daran denken. Es braucht Gemeinde auch zur Korrektur. Oh ja, wir bleiben doch immer noch Menschen, die Fehler haben und sich irren können. Und darum brauchen wir die Korrektur. Wir brauchen das Gespräch miteinander. Ja, ich gehe so weit und sage, wir brauchen auch den Streit miteinander. Wenn man Hauskreis hat, ich weiß nicht, wie viele Hauskreise ihr habt in der Gemeinde, aber ich bin alter Hauskreisler, mache das seit 30 Jahren. Und ich genieße es, in der gemeinsamen Bibelbetrachtung auch einmal unterschiedliche Meinungen zu hören und sich darüber auszutauschen. Es braucht manchmal auch den Streit und den Austausch darüber, was Gott uns sagen will. Das kann nur das Miteinander schaffen. Wenn ich immer nur mich selber reden höre, dann bin ich leicht in der Gefahr, auch theologisch die andere in eine falsche Richtung zu kommen. Der Appell, den uns die Bibel dazu gibt, liest sich in Hebräer so. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, spricht es von der Verantwortlichkeit, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, also nicht schwänzen, sagt der Schwabe, wie einige sich das angewöhnt haben, schon damals war das so, sondern dass wir einander ermutigen. Miteinander ist dazu da, um uns gegenseitig zu ermutigen und fern zu bleiben, zu schwänzen. Ich bin einer, der heute, früher war ich da ein bisschen lockerer unterwegs, aber heute sage ich, es ist unheimlich kostbar. Kostbar in der Gemeinde zu sein, uns zu ermutigen, uns Gutes zu tun und Liebe zu erweisen. Das Miteinander macht uns stark, auch als Christen in unserem geistlichen Leben. Noch eine Geschichte. Geschichtenerzähler. Genghis Khan, der Eroberer, dürfte den meisten bekannt sein. Das ist der mit dem Bärtchen. Der Gründer des Weltreichs der Mongolen. Ich glaube, die Chinesen versuchten sich mit der riesigen chinesischen Mauer vor den Mongolen zu schützen. Hat ihnen nichts gebracht, obwohl sie so lang war, dass man sie sogar vom Mond aus sieht. Genghis Khan hat die Mongolenstämme geeint und hat sie zum mächtigen Heer gemacht. Wie hat er das geschafft? Er hat sich ein Beispiel genommen von seiner Mutter. Seine Mutter hat ihre Söhne zusammengerufen und hat ihren Söhnen jeweils einen Pfeil in die Hand gegeben mit dem Auftrag, zerbrech diesen Pfeil. Und das waren natürlich so Testosteron gesteuerte junge Männer und die haben den Pfeil genommen und knacks, dann war er natürlich ab. Keiner hatte ein Problem damit und sie gaben die zwei Hälften der Mutter wieder zurück. Gut gemacht. Nun band die Mutter 9 Pfeile, es müssen wohl 9 Söhne gewesen sein, 9 Pfeile zusammen und gaben ihm wieder den Auftrag, zerbrecht diesen Bündel von Pfeilen. Dann wurde es ein Problem. Dann haben sie versucht, das Bündel zu zerbrechen. Und es ging nicht, weil Kräfte sich übertragen haben und so weiter. Sie haben diese 9 Pfeile nicht mehr zerbrechen können. Keiner vermochte es. Die Mutter sagte darauf, wenn ihr, wie eben die einzelnen Pfeile, jeder für sich alleine lebt, könnt ihr gleich jeden Pfeil von jedermann leicht zerbrochen werden. Das ist zu schlagen sein. Bleibt ihr aber in Eintracht zusammen wie jenes Bündel Pfeile, werdet ihr immer stark sein. Und diesen Appell gab Genghis Khan an seine Vielvölkermongolen weiter. Es gab überall ein Grüppchen, überall gab es einen Stammeshäuptling, kleine Grüppchen. Und er hat es geschafft, diese Grüppchen zum großen Mongolenreich zu vereinen und wurde dadurch für gewisse Zeiten unschlagbar. Und so ist es mit dem Christsein auch. Wenn wir meinen, wir können unseren Glauben alleine leben, dann werden uns die Zweifel so manches Mal in die Ecke drücken. Wir werden zerbrechlich sein wie ein einzelner Pfeil. Aber wenn wir in der Gemeinschaft miteinander bleiben, mit Jesus bleiben, mit dem Bruder, mit der Schwester bleiben, dann macht uns das stark. Kirche stärkt unseren Glauben. Eine wichtige Erkenntnis. Glaube kommt aus der Predigt, heißt es auch mal. Kirche stärkt unseren Glauben. Ein letzter Grund, da wird es fast noch deutlicher, was ich meine. Warum Kirche? ganz einfach, weil sie einen Auftrag hat, weil sie einen Job hat. Und den kann man schlecht alleine tun. Petrus schreibt in einem Brief, wozu Kirche da ist: Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen. Es ist der Auftrag Gottes, die großen Taten verkündigen zu lassen. Durch uns als Gemeinde. Da braucht es dieses Plural. Paulus geht einen Schritt weiter und sagt: So sind wir nun Botschafter in Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Botschaft unter die Menschen zu bringen, ist unsere Aufgabe. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben einen großartigen Auftrag, das ist wahr. Und die großen Taten Gottes zu verkünden, Jesus Versöhnung, Jesu Versöhnung an die Menschen weiterzugeben, das ist unser Job. Und das können nur authentische Jesus-Leute, nicht Karteileichen. Andere Menschen zu Gott bringen, das ist eigentlich Auftrag. Lateinisch kann Priester ja auch Pontifex heißen. Luther spricht da vom Priestertum der Gläubigen. Also Priester kann auch Pontifex heißen, das heißt Brückenbauer. Das ist Auftrag der Kirche, ist Auftrag von uns, eine Brücke zu bauen, dass Menschen zu Gott gelangen, dass Menschen Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Priester sind Menschen, die bei Gott für andere Menschen einstehen, durch Fürbitte, durch Gebet, aber auch durch Einladungen, durch verbales Gespräch. Priester sind dazu da, um Brücken zu bauen, Menschen zu Gott zu bringen. Warum können wir diesen Job am besten als Team ausführen? Weil jeder andere Gabe hat, jeder eine andere Persönlichkeit hat. Jeder, der heute Morgen hier ist, ist irgendwie anders. Keiner ist gleich wie ich und das ist auch gut so. Jesus hat einen großen Auftrag für uns, das Weitersagen, dass Gott von Sünde, Sorgen, Süchten, Sinnlosigkeit, Toten, Teufel retten kann und ins Licht und ins ewige Leben führen will. Das ist eigentlich unser Job, das weiterzusagen den Menschen. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Gemeinschaft untereinander und durch den Heiligen Geist, den Gott uns gibt. Ich möchte kurz zusammenfassen, weil die Gründe, warum es heute unbedingt Kirchen geben muss, heute dringender denn je, weil es Gottes gute Idee ist, weil es sie geboren ist aus seiner eigenen Trinität heraus. Wenn wir lebendige Steine sind und uns verzahnen sollten, um zu einer widerstandsfähigen Mauer zu werden. Das zweite war, weil sie den Glauben stärkt. Geboren durch den Heiligen Geist kommt der Glaube aus der Predigt, durchs Miteinander, durch den Austausch. Und das dritte war, weil es Gottes Auftrag ist. Dieses Licht und Salz sein in der Gesellschaft, das können wir am besten in der Gruppe gehen wir am besten als Gemeinde. Möchte Gott uns segnen und ich möchte dazu das auch noch weitergeben. Matthias wird jetzt noch zwei Lieder machen, gell? Aber dass du deine eigenen Gedanken noch mit einbringst. Matthias ist ein Praktiker. Er hat, nachdem ich in Rudersberg in Treffpunkt C geendet habe, hat er weitergemacht, hat Verantwortung getragen in einer Zeit, die nicht leicht war. Großen Respekt vor ihm und seine Gedanken zur Gemeinde, die sind hörbar und wichtig. Danke.